Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Kennen Sie dieses dumme Gefühl, wenn abends noch eine Nachricht von der Kollegin auf dem Handy aufpoppt und Sie sich fragen, muss ich mich da jetzt nochmal einloggen und das rasch beantworten? Sicher, es ist zwar längst Feierabend, aber die Kollegin sitzt ja auch noch am Rechner. Oder vielleicht kennen Sie auch diese Tücken des Homeoffice gar nicht, weil Sie ohnehin immer vor Ort sein müssen. Regale auffüllen, einen Bus fahren oder Menschen pflegen. Womöglich im flexiblen Schichtdienst. Wobei flexibel dann häufig bedeutet, dass Sie antanzen müssen, wenn die Firma es will. Wollen wir so arbeiten? Wie wollen wir arbeiten? Um diese Frage dreht sich heute die Lesart, das Sachbuchmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die in der Pandemie den Luxus hatten, einfach zu Hause arbeiten zu können, wie ging es Ihnen damit oder wie geht es Ihnen damit? Haben Sie diese neue Freiheit genossen oder sitzen Sie eher mit Rückenschmerzen auch abends um 22 Uhr noch am Küchentisch, um liegen gebliebene Mails abzuarbeiten? Vermissen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen? Oder freuen Sie sich, weil Sie endlich mal ungestört arbeiten können und viel produktiver sind? Die Pandemie hat das Arbeitsleben ja zumindest bei Bürojobs ziemlich umgekrempelt und jetzt stehen viele vor der Frage, was davon wollen wir eigentlich behalten und was lieber nicht? Also wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Und genau diese Frage hat sich auch die Journalistin Sarah Peschke gestellt und sie zieht in ihrem Buch Bilanz, wie wir arbeiten wollen. Guten Tag, Frau Peschke.
Guten Tag.
Ja, Sie sind ja quasi Klassikerin einer Frau, deren Arbeit über Nacht ins Homeoffice verlagert werden konnte und auch wurde. Also Sie sind Redakteurin beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Ehrlich gesagt, Menschen, die Busse fahren, die Supermarktregale auffüllen oder andere Menschen pflegen, die kennen das alles nur vom Hörensagen und die denken jetzt vielleicht schon bei unseren ersten Worten, meine Güte, was haben die denn für Luxusprobleme? Haben Sie ein Buch über Luxusprobleme geschrieben?
Es sind die Probleme einer bestimmten Arbeitsgruppe. Ich würde nicht sagen, dass es Luxusprobleme sind. Wir wissen mittlerweile natürlich, gerade auch durch die Pandemie, was systemrelevante Jobs sind. Es ist ein Luxus, einen Job zu haben. Und ich weiß, ja, es ist ein Privileg, im Homeoffice arbeiten zu können. Gerade wenn draußen ein Virus wütet und man sich zu Hause verschanzen kann, aus gesundheitlichen Gründen ist es ein Luxus. Ich glaube trotzdem, dass es nicht nur Luxus ist, beziehungsweise, dass man viel tun kann und muss, damit das Homeoffice sich als Luxus tatsächlich am Ende auch anfühlt.
Sie zitieren die WHO und da wird es dann auch schon deutlich, dass es kein Luxusproblem ist. Die WHO warnt nämlich, dass wir womöglich in der Pandemie verlernen, Arbeit und Freizeit sauber zu trennen. Was sind das für Gefahren der Entgrenzung?
Das sind Gefahren, die durch die Digitalisierung schon viel früher gekommen sind. Ne? Ich habe vor einiger Zeit mit einer Psychologin gesprochen und die hat diesen schlauen Satz gesagt, früher war die Arbeit ein Ort, heute ist die Arbeit eine Sache, die ich überall mit hinnehmen kann. Mhm. Und ich finde, das fasst es ziemlich gut zusammen, egal ob es um die Arbeit mit dem Smartphone geht, ob es um einen Laptop geht. Wir sind durch die Digitalisierung so mobil geworden in unserer Arbeit, dass ich jetzt den Faden verloren habe.
Wir sind so mobil geworden, dass ich eigentlich nicht mehr weiß, ist die Kollegin oder ist der Kollege, der jetzt gerade bei Teams schön das grüne Lämpchen anhat, also Bereitschaft signalisiert, vielleicht nicht in Wirklichkeit im Freibad.
Genau. Und diese Digitalisierung ist natürlich wunderbar, weil sie uns ganz viele Freiheiten schafft. Wir können also auch aus der Alpenhütte arbeiten, wenn wir dort WLAN haben. Ne? Aber sie bewirkt eben auch, dass diese örtliche, räumliche Trennung von der Arbeit wegfällt und dadurch verschwimmen Grenzen. Und das ist das größte Problem im Homeoffice.
Und dieses Beispiel mit dem Freibad, was ich gerade schon genannt habe, das hat ja auch diese Kehrseite, die Sie beschreiben, dieses dauerschlechte Gewissen. Immer sich nicht sicher zu sein, ob die anderen jetzt vielleicht denken, dass ich gar nicht wirklich arbeite. Wie wirkt sich das aus? Was haben Sie da vielleicht auch selber erlebt?
Ja, das war im Prinzip, dieses Gefühl war Ausgangspunkt für die Überlegungen, die dann im Buch Niederschlag gefunden haben. Und zwar das Gefühl, dass man ständig arbeiten kann, aber nicht muss, weil man ja nicht physisch gesehen wird. Dieses Gefühl hat bei den meisten von uns im Team zu so einer Unsicherheit geführt und einem vorauseilenden Gehorsam, hatte ich das Gefühl. Also wir haben uns beispielsweise in unseren Chats, über die wir kommunizieren, immer nur noch abgemeldet mit den Worten, ich mache mal ganz kurz Pause. Ich bin nur ganz schnell einkaufen. Früher im Büro hat man das Büro ja auch verlassen, für eine Mittagspause, für einen Arzttermin oder ähnliches. Und jetzt war aber immer dieses Gefühl dabei, Wer weiß, ob die anderen denken, ob ich von meinem Termin oder von meinem Einkauf überhaupt wirklich zurückkehre. Das kann ja niemand kontrollieren. Ich könnte theoretisch ja auch Teams auf dem Handy aufmachen und irgendwo anders sein.
Und das ist ja mehr als nur ein Gefühl. Sie zitieren auch da wieder Zahlen, Untersuchungen, dass die Zahl der Überstunden trotz Kurzarbeit im ersten Pandemiejahr massiv angestiegen ist. Das heißt, die Produktivität ist im Homeoffice aus Sicht der Unternehmen eigentlich ziemlich gestiegen.
Genau, die Produktivität ist gestiegen. Das haben ganz viele Unternehmen in den ersten Untersuchungen seit Beginn der Pandemie gesagt. Jetzt kam aber zuletzt eine Studie raus, die gesagt hat, vielleicht ist es gar nicht wirklich die Produktivität an sich, also sozusagen die Effizienz pro Zeit, sondern die Menschen haben einfach länger gearbeitet. Es ist einfach eine viel höhere Arbeitszeit pro Tag und dadurch schafft man automatisch mehr.
Weil es diese kleinen Dinge sind, wie die Mittagspause, die ich nicht mehr mit Kollegen verbringe, sondern alleine zu Hause auf dem Balkon sitze, naja, da mache ich eben nur 10 Minuten Pause oder ich hänge eben abends noch ein bisschen was dran. Sie zitieren da eine Psychologin, die sagt, unter diesen Stresssituationen Pausen muss man dann machen, wenn man eigentlich keine Zeit dafür hat. Klingt erstmal lustig, wir ahnen, was damit gemeint ist, aber wir tun es natürlich trotzdem nicht. Jetzt haben Sie ein paar Tipps, ein paar Kniffe in Ihrem Buch versammelt. Was kann man tun, um sich selbst dazu zu bringen, vielleicht doch die Pausen zu machen, die man machen sollte?
Ich glaube, das Wichtigste, was man tun muss, ist, dass man sich bewusst macht, dass Pausen dazugehören, um etwas zu schaffen. Das Bild vom Leistungssportler hilft da ganz gut, ne? Oder von der Leistungssportlerin. Es ist klar, man kann nur dann wirklich seine beste Leistung und seine Leistungsfähigkeit abrufen, wenn man sich zwischendurch Pausen gönnt, in denen man regeneriert, in denen man wieder Kraft schöpft. Anders ist es gar nicht möglich. Und das Gleiche gilt auch für den Kopf. Wir müssen die Pause als Bestandteil unserer Arbeitskraft verstehen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn wir das verstanden haben, dann gibt es natürlich so ganz klassische Zeitmanagement-Tricks, wie beispielsweise jede Stunde 5 Minuten Pause einplanen und alle 3 Stunden eine längere. Aber ganz wichtig ist, wir müssen es verstehen, wie relevant eine Pause ist und wir müssen sie als festen Termin in unserem Arbeitstag verankern.
Ich kenne solche Tipps natürlich auch. Ich habe sie auch bei Ihnen gelesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin da skeptisch, ob das funktioniert. Und jetzt habe ich bei Ihnen den Eindruck, naja, vielleicht haben Sie das gemacht, haben Sie dann die Freizeit gewonnen und haben die genutzt, um gleich mal ein Buch zu schreiben.
Ja, für das Buch habe ich mir natürlich Urlaub genommen.
Okay, also Sie nehmen es mit den Pausen auch nicht so ganz genau. Ich habe noch eine zweite Kritik daran, an diesem persönlichen Pausenmanagement. Nämlich, wir machen damit aus einem strukturellen Problem ein individuelles Problem. Was müssen denn Arbeitgeber tun, damit das nicht passiert?
Na, sie müssen vor allem lernen, die Befindlichkeiten ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice einschätzen zu können. Und das ist ein total schwieriger Prozess, wenn man jemanden nicht immer sieht. Das heißt, sie müssen es schaffen, durch gute Kenntnis, durch viele Gespräche herauszufinden, wie geht's eigentlich jemandem im Homeoffice und wie viel arbeitet er oder sie. Ich finde ein ganz gutes Konzept, das habe ich von einem Führungskräftecoach übernommen, ein ganz gutes Konzept, dass beispielsweise Führungskräfte mit ihren Angestellten überlegen, nicht du bleibst 8 Stunden jetzt vor deinem Rechner sitzen mit so und so vielen Pausen, sondern überlegen, die und die Aufgaben sollten bis da und dahin erledigt werden. Und das tust du in einer Art und Weise, wie es dir gut tut. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir justieren. Dann brauchst du mehr Zeit beispielsweise. Also im Prinzip ein sehr individualisiertes Konzept, das gleichzeitig Struktur schafft. Aber das muss von oben kommen, das ist ganz klar.
Momentan kommt von oben. Wir haben zum Beispiel Interviews gehört mit dem Präsidenten des Bundesverbands der deutschen Industrie, Sigrid Russwurm. Der fordert eine 42-Stunden-Woche und der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, auch der fordert eine längere Wochenarbeitszeit. Sind die alle auf dem falschen Dampfer?
Ich glaube, man muss differenzieren. Die Anzahl der Arbeitsstunden, die beispielsweise an einem Fließband verrichtet werden, sind nicht gleichzusetzen mit Arbeitsstunden, die im Homeoffice verrichtet werden. Nochmal, ich bin der festen Überzeugung, dass der 8-Stunden-Tag oder die 40-Stunden-Woche im Homeoffice oder in einem Büro eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, sondern dass es viel mehr um aufgabengebundene Arbeitszeit gehen sollte. Aber es ist klar, dass in bestimmten produktiven Wirtschaftszweigen ein Mehr an Arbeitszeit pro Woche auch ein Mehr an Outcome bedeutet. Aber trotzdem ist natürlich diese Forderung total zynisch, weil diejenigen, die jetzt schon viel gearbeitet haben, sollen noch mehr arbeiten. Also Nein, falscher Dampfer, ganz sicher.
Sie schauen auch in andere Länder und finden da Vorbilder, Pausen, die üblich sind, wie in Frankreich, in Schweden auch oder in Großbritannien oder auch Modelle mit 4-Tage-Wochen oder 6-Stunden-Tage, weil eben auch Untersuchungen ergeben haben, dass sich auch an einem 8-Stunden-Tag eigentlich niemand länger als 3 Stunden durchgehend konzentrieren kann. Und noch eins macht vielleicht Hoffnung, nämlich eine Generation, die, glaube ich, in Personalabteilungen ziemlich verhasst ist, die Generation Z. Die nicht mehr sagen wie die Vorgängergeneration noch, ach, wir wollen alles möglichst flexibel, sondern die wollen klare Grenzen, die stellen klare Forderungen auch ans Management. Kommt da eine Generation, die Vorbild ist für uns alle?
Ich glaube schon, dass sie in bestimmten Teilen Vorbild sein kann. Im Gegensatz zu den Millennials, zu denen ich gehöre und denen eben die berufliche Verwirklichung extrem wichtig ist, sehen viele der Generation Z, sehen das anders. Für die ist ein erfülltes Leben, auch der Raum für Freizeit und anderes als Arbeit, ist ihnen extrem wichtig. Das bedeutet für die nicht, dass sie in total flexible Arbeitsmodelle übergehen wollen, sondern die wollen feste Struktur, um eben das Privatleben zu schützen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns abschauen können, ja.
Das sagt Sarah Peschke. Sie hat das Buch geschrieben, Wie wir arbeiten wollen, über Selbstbestimmung und Selbstausbeutung. Das ist bei HarperCollins erschienen und kostet 15 Euro. Frau Peschke, danke schön für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Sie hören die Lesart, das Sachbuchmagazin, heute mit Büchern übers Arbeiten.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn Sie mir diese kurze persönliche Anmerkung gestatten, ganz ehrlich, ich kann mir eigentlich keine schönere Arbeit vorstellen. Jede Woche darf ich hier mit anderen Menschen über die tollsten Bücher sprechen. Jetzt habe ich aber ein Buch auf dem Tisch liegen, das will mir meine Zufriedenheit mit dem Beruf offenbar madig machen. Lost in Work, dem Kapitalismus entkommen. So heißt das Buch. Geschrieben hat es die britische Philosophin Amelia Horgan. Ganz nach dem Motto, erfüllende Arbeit ist unter den bestehenden Verhältnissen gar nicht möglich, selbst wenn man es sich einredet. Bin gespannt. Vera Linz hat das Buch gelesen. Hallo.
Hallo.
Verstehe ich das richtig? Ist Amelia Horgan so eine Fundamentalkritikerin? Sie behauptet, Arbeit im Kapitalismus kann grundsätzlich nicht glücklich machen?
Ja, ganz genau. Das ist ihre These. Also Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen ist schlecht für alle und zwar jede Arbeit, sagt sie. Und dass sie das so absolut sieht, so ausschließlich begründet Amelia Horgan damit, dass wir gezwungen sind zu arbeiten, weil wir sonst kein Geld zum Leben haben. Es ist also keine freie Entscheidung. Und zweitens, dass es sich bei den Arbeitsverträgen, die wir dann schließen, nicht um Verträge handelt, die zwischen Gleichen vereinbart werden, sondern zwischen zwei Parteien mit sehr unterschiedlicher Machtfülle. Es gibt also eine Machtasymmetrie und das führt aus ihrer Sicht zu Zwang und Gewalt und darum ist kapitalistische Arbeit schlecht. Und da fragt man sich natürlich, warum gibt es dagegen dann so wenig Widerstand? Und ihre Erklärung lautet, dass es an den Mythen liegt, die um die Arbeit kreisen und die diesen eigentlichen Kern der Arbeit verdecken.
Mythen? Was für Mythen meint sie?
Naja, mit Blick auf diese Mythen sagt sie, viele von uns leben in einer Fantasiewelt und mit dieser räumt sie dann auch gründlich auf, damit man einen klaren Blick auf die Bedingungen kapitalistischer Arbeit erhält. Einen Mythos beschreibt sie unter dem Stichwort Fortschrittsnarrativ. Dahinter verbirgt sich die weit verbreitete Vorstellung, moderne Technologien hätten die Arbeitswelt humaner gemacht. Wir können flexibler arbeiten und die Arbeit ist auch cleaner geworden. Wir haben nicht mehr solche furchtbaren Fabriken wie im Manchester-Kapitalismus. Und dieses Fortschrittsnarrativ, sagt sie, ist eine Illusion. Und die Zahlen, die sie präsentiert, sprechen auch wirklich klar dagegen. 60% der Weltbevölkerung zum Beispiel arbeiten ohne jegliche vertragliche Absicherung. Ebenso falsch der hartnäckige Glaube, es sei ein leichtes, einen guten Arbeitsplatz zu finden und man muss sich nur richtig anstrengen. Dafür gibt es ja viele Beispiele, die das widerlegen. Und Horgan bringt das Beispiel aus der Bekleidungsindustrie, einen Bereich, den sie sich auch näher anschaut in ihrem Buch und nur einer von vielen Niedriglohnsektoren. Dort können gerade mal 2% der Beschäftigten von ihren Einkommen leben und die können eben nicht einfach sagen, ich suche mir jetzt mal was anderes. Ist also auch ein Mythos nur, der aber existiert.
Wenn das alles nur Mythen sind, wie erklärt sich Amelia Horgan dann, dass sich das so hartnäckig hält?
Also wenn wir mal auf Großbritannien schauen, Hogan ist ja Britin und macht viel am Beispiel von Großbritannien deutlich, dann ist es so, dass sich der Arbeitsmarkt dort stark polarisiert hat. Die Mitte ist geschrumpft, mittelmäßig bezahlte Berufe sind verloren gegangen und was übrig geblieben ist, sind schlecht bezahlte Arbeiten am unteren Ende der Skala und eine Vielzahl an gut bezahlten Jobs. Und die leben relativ voneinander getrennt in unterschiedlichen Welten, sodass viele, denen es besser geht, sich gar nicht vorstellen können, dass es auch ganz anders sein kann. Die können also diese prekäre Welt sehr gut ausblenden. Und ein zweiter Grund ist ein tief verwurzeltes Arbeitsethos, der Beschäftigung mit Selbstverwirklichung koppelt. Ein Ethos, das sowieso davon ausgeht, dass ein Leben ohne Arbeit unvorstellbar ist, unabhängig von den Bedingungen, unter denen wir arbeiten. Und das trägt, meint Hogan, eben auch zur Verklärung bei.
Emilia Hogan ist ja Philosophin an der University of Essex. Wie hat sie das Buch geschrieben? Ist das eher eine theoretische Analyse oder eher eine Beispielsammlung?
Es ist beides und das ist auch sehr gut so, denn ich muss sagen, diese Zahlen, die sie da bringt und die Gründe, warum das gesellschaftlich so oft ausgeblendet wird, das ist zwar wichtig zu erwähnen, aber das war jetzt für mich nicht so neu und wenig überraschend. Dennoch rüttelt ihr Buch auf und ich finde, es ist wirklich großartig, denn sie verbindet ihre Beschreibungen zum einen tatsächlich mit einer theoretischen Analyse. Dafür zieht sie Klassiker wie Karl Marx hinzu oder den Soziologen Richard Sennett. Zum zweiten aber verbindet sie ihre Beschreibung mit einer beißenden Radikalität, der man sich nicht entziehen kann und die sie auch gut begründet. Also ihre ablehnende Haltung gegenüber jeglicher Arbeit wurzelt zum Beispiel in der Erkenntnis, dass diese aufgrund der Machtverhältnisse in der Regel zu Langeweile, Fremdbestimmung und Krankheit führen. Und zwar nicht nur in der Theorie, da bringt sie auch Beispiele und Studien. Etwa eine unter britischen Beamten, die hat gezeigt, dass Untergebene ein höheres Sterberisiko haben als ihre Vorgesetzten, einfach weil das Fehlen der Kontrolle über die täglichen Arbeitsaufgaben Stress verursacht. Und ein zweiter Punkt, der auch wichtig ist zu erwähnen, diese absolute Sichtweise, die sie da bringt, birgt wirklich lustige Momente. Ich fand es sehr köstlich, wie unverblümt sie sich mit all jenen solidarisiert, die sich in der täglichen Arbeitsroutine kleine Auszeiten erschummeln. Sie hat da so eine Taxonomie der Faulheit erstellt. Da schildert sie jede Menge Widerstandspraktiken, also mal die Pause verlängern, in den sozialen Medien surfen oder mit den Kollegen beim Rauchen abhängen. Und das ist fast schon eine kleine Gebrauchsanweisung.
Trotzdem, es gibt doch eine Menge Menschen, die mit Fug und Recht von sich sagen können, sie lieben ihren Beruf und die auch erfüllt sind davon. Glaubt sie denn, die täuschen sich komplett alle? Ist das alles nur Selbstbetrug?
Nee, das ist es nicht. Das hält sie auch nicht für unzulässig. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Frage, weil es wirklich viele Menschen gibt, die das individuell so empfinden und das sicher auch eine Erklärung dafür ist, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Aber dieses individuelle Empfinden ist für Hogan gar nicht der Punkt. Denn ihr geht es darum, den Blick auf die Verhältnisse zu werfen. Und wenn ein paar von uns jetzt super Jobs haben und das Gefühl, sich selbst verwirklichen zu können, heißt das aber gleichzeitig, dass ganz viele das nicht können. Und zwar aus objektiven Gründen. Die putzen, die stehen in der Fabrik, die nähen unter prekären Bedingungen Klamotten zusammen, weil da jemand seinen Profit rausholen will. Oder langweilen sich in ihrer Arbeit, weil sie ein schlecht designtes Jobprofil haben. Und das ist etwas, das uns alle betrifft und das uns auch alle beeinträchtigt. Auch wenn wir das vielleicht im ersten Moment nicht so wahrnehmen.
Macht sie denn am Ende, also jenseits der Vorschläge, man möge doch ein bisschen sich die Pause verlängern heimlich, macht sie auch andere Vorschläge noch, was zu tun ist?
Ja, sie weiß natürlich, dass diese Widerstandspraktiken, die sie da in ihrem Buch erwähnt, dass die Verhältnisse nicht ändern. Deshalb fordert sie zu Recht eine Neuausrichtung der Gewerkschaften. Das führt sie auch aus. Die müssen nicht nur stärker werden, sondern auch neue Bündnisse und Taktiken entwickeln, damit Arbeit für alle demokratisiert wird. Voraussetzung aber dafür, meint sie, ist ein Bewusstsein gegen kapitalistische Arbeit zu entwickeln. Und dafür, finde ich, ist ihr lesenswertes Buch bestens geeignet.
Das sagt Vera Linz im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über Emilia Hogan und ihr Buch Lost in Work, dem Kapitalismus entkommen, gesprochen. Georg Hauptfeld hat es ins Deutsche übersetzt. Es kostet 22 Euro und ist in der Edition Konturen erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ronald Reagan, der hat es ja vorgemacht in den USA, dann New Labour in Großbritannien und dann Rot-Grün in Deutschland. Die großen Sozialreformen, das Fördern und Fordern, die Agenda 2010 und natürlich Hartz IV. Damals galt das als großer Wurf, als Neustart für den kranken Mann Europas, für das geschwächte Deutschland. Heute sind diese Reformen den Grünen und der SPD ein bisschen peinlich und man versucht sie aktuell mit dem Bürgergeld zu reparieren. Mareile Pfannebecker und James A. Smith sind beide Anfang der 80er Jahre geboren. Sie haben also die Folgen solcher Reformen deutlich zu spüren bekommen und sie haben ein Buch darüber geschrieben. Alles ist Arbeit, Mühe und Lust am Ende des Kapitalismus. Bodo Morshäuser hat das Buch gelesen und sagt uns, was er von dieser Analyse hält.
Die großen Sozialreformen im Zuge der Globalisierung haben den Arbeitsbegriff in der westlichen Welt fundamental verändert. Die Parole lautete, wir müssen als Land konkurrenzfähig bleiben. Und neue Beschäftigungsformen entstanden. Mareile Pfannebecker und James A. Smith nennen sie beim Namen. Zum einen Missbeschäftigung, zum anderen Entschäftigung. Missbeschäftigung definieren die Autoren so.
Malemployed oder missbeschäftigt zu sein, bedeutet eine Arbeit zu verrichten, die nicht zum Leben reicht. Die unsozial, prekär, körperlich und geistig ungesund ist, die zu einem großen Anteil aus unbezahlten Elementen besteht, die invasiv, übermäßig kontrolliert und unwürdig ist und oftmals erwerbstätigen Armut mit sich bringt.
Missbeschäftigung ist Arbeit in Scheinselbstständigkeit mit allen Anforderungen des Angestelltenlebens, aber ohne dessen Sicherheiten. Das sind Jobs bei Lieferdiensten, in Coffeeshop-Ketten und in Callcentern, wo Angestellte oft pausenloser Kontrolle ausgesetzt sind, von der Videoüberwachung ihrer Tätigkeit bis zur zeitlichen Überwachung ihrer Toilettenpausen. Diese Menschen würden von sich sagen, sie haben einen Job, auch wenn das Geld, das sie dafür erhalten, zum Leben oft nicht reicht. Seit den sogenannten sozialen Reformen kann man aber noch tiefer fallen, in die Entschäftigung.
Die zweite Kategorie, von der wir hier sprechen möchten, Disemployment oder Entschäftigung, beschreibt die Erfahrung derjenigen, die aus den Statistiken zur Arbeitslosigkeit herausfallen, gestrichen wurden, die keine Leistungen beziehen, aber auch nicht wieder auf dem Arbeitsmarkt auftauchen, die, mit anderen Worten, schlicht aus der offiziellen Wirtschaft als solche ausgeschlossen oder gelöscht wurden.
Diese Gruppe umfasst Arbeitslose, die seit den Reformen in Deutschland Arbeitssuchende heißen. Sie umfasst Menschen in staatlich verordneten und privatwirtschaftlich durchgeführten Schulungen, die dadurch aus der Statistik fallen. Sie umfasst Menschen, deren Sozialleistungen gekürzt oder gestrichen wurden. Und sie umfasst Menschen, die sich bei Jobcentern oder Sozialämtern gar nicht mehr melden und längst aus allen Statistiken zu Beschäftigung und Arbeitslosigkeit verschwunden sind. Das ist gut für die Statistik, wenn auch eher schlecht für die Menschen. Die Botschaft dieser Sozial- und Arbeitsmarktpolitik lautet, zu dieser Gesellschaft gehört und von dieser Gesellschaft wird nur mitgezählt, wer Arbeit hat oder sucht. Die anderen existieren nicht.
Die vielfältige Gewalt, die aus der Neudefinition von Arbeitslosigkeit seit den 1990er Jahren resultiert, ist ein Symptom des allgemeinen Vorgehens eines brutalen, aber letzten Endes planlosen Regimes, das am Ende neoliberaler Entwicklungsmöglichkeiten bereit ist, Menschen zu opfern, um das Bild endlosen Wachstums noch ein wenig länger zu wahren. Durch Missbeschäftigung und Entschäftigung wird die Fetischisierung von Arbeit als Gemeinschaft so zu ihrem bitteren Ende durchexerziert.
Für Missbeschäftigte und Entschäftigte, aber auch für die, die einen guten Job haben, gilt, wie die Autoren es nennen, das Regime der Lebensarbeit. Im Regime der Lebensarbeit verdient immer irgendjemand an dem, was wir tun. Denn egal, ob wir arbeiten oder Freizeit haben, wir arbeiten trotzdem und irgendjemand verdient daran. So sind wir unsere eigenen Paketzusteller, Supermarktkassierer, Reisebüros und Fahrkartenverkäufer. Aber nicht nur das, selbst wenn wir gedankenleer auf unsere Handys schauen, verdient jemand Geld daran. Es klingt paradox, aber es gibt immer weniger Arbeit und immer mehr Leute, die arbeiten. In den sozialen Medien trainieren wir mit jedem Klick die Algorithmen der Betreiberunternehmen. Wir erregen Aufmerksamkeit bei anderen Usern, die mit ihren Klicks die Algorithmen ebenso trainieren und anderswo Aufmerksamkeit erregen. Selbst in der Freizeit produzieren wir pausenlos einen Mehrwert, nämlich unsere Daten.
Heute nimmt YouTube all jene mit offenen Armen auf, die einst beim Casting abgewiesen wurden, ebenso wie die, die einfach nur in ihrer Haarbürste singen wollen, und verdient Geld mit ihnen und ihrem Publikum. In den neuen Strukturen gibt es keine regelmäßigen Gehälter, keine Renten, keine Sozialleistungen, keine Rechte, keine KollegInnen, kurz keinen Job.
Womit dieses Buch wieder an seinem Ausgangspunkt angekommen ist. Die wunderbare neoliberale Welt mag manch gute Jobs im Angebot haben, aber sie zwingt die Leute auch, Bullshit-Jobs auszuüben. Die Autoren dieses interessanten und lehrreichen Buches geben sich nicht damit zufrieden, die reale Misere zu beschreiben. Sie fragen, wie eine zukünftige Gesellschaft aussehen kann, die so ehrlich ist zu sagen, es gibt nicht genügend Arbeit für alle. Vielleicht sogar eine Gesellschaft nach dem Ende des Kapitalismus. Bei der Sichtung utopischer Literatur zu dieser Frage haben sie die Entdeckung gemacht, dass fast alle Autoren in eine Falle getreten sind.
Eine Falle, die nach unserer Argumentation Anti-Arbeitstheorien generell inhärent ist. Wann immer die Möglichkeit des guten Lebens umrissen wird, verwandelt sich diese schnellstens in eine Anordnung, was wir damit tun sollten.
Mareile Pfannebecker und James A. Smith versuchen es trotzdem. Ihrer Ansicht nach müssen die neuen Technologien so benutzt werden, dass nicht sie uns, sondern wir sie definieren und dass sie einer Überwindung des Kapitalismus dienen.
Wenn wir nicht wollen, dass der digitale Kapitalismus unsere Sehnsüchte für sich arbeiten lässt, ist ein Strukturwandel erforderlich, keine individuelle Umschulung.
Die scheinbar unbezwingbare Maschine stehe uns nicht gegenüber, sondern wir selbst seien diese Maschine. Wir können die Maschine zu unseren Zwecken einsetzen, schreiben die Autoren. Eine Vision, die schwer vorstellbar erscheint, wie es Utopien so an sich haben. Würde die Maschine nicht sowieso einen Weg finden, solche Vorstellungen zu ihren eigenen zu machen und daraus Profit zu ziehen? Vielleicht wäre das so. Vielleicht ist die Maschine aber auch ab einem gewissen Punkt, den wir nicht kennen, einfach erschöpft vom Selbstoptimierungszwang.
Bodo Morshäuser sagt das. Über das Buch Alles ist Arbeit, Mühe und Lust am Ende des Kapitalismus. Von Mareile Pfannebecker und James A. Smith. Erschienen in der Edition Nautilus. Das kostet 18 Euro. Wie wir in Zukunft arbeiten wollen, das ist heute die Frage in unserem Sachbuchmagazin. Und diese Frage, die stellt sich natürlich für jeden Menschen anders. Eins würden aber wahrscheinlich alle antworten, nämlich, dass sie angstfrei arbeiten wollen. Also ohne Mobbing, ohne dumme Kommentare unter der Gürtellinie und ohne Diskriminierung. Und das ist jetzt vielleicht für die Mehrheit der Menschen sowieso möglicherweise gar kein alltägliches Problem. Aber das kann ganz anders aussehen, wenn sie aus der sogenannten Norm fallen. Matthias Herzberg, der hat ein Buch darüber geschrieben, wie es ist, als schwuler Mann Karriere zu machen. Er ist Kommunikationstrainer, er coacht Führungskräfte und er versteckt sich dabei schon lange nicht mehr. Aber das war, glaube ich, ein langer Weg, so lese ich das zumindest in seinem Buch. Dieses Buch, das heißt Andersrum in die Chefetage, queer Karriere machen in der Männerwirtschaft. Hallo, Herr Herzberg.
Ich grüße Sie, Herr Rapphansel.
Ja, wenn Sie sich heute bei dieser Coachings, die Sie geben, in der ersten Kennenlernrunde vorstellen, da nehmen Sie kein Blatt mehr vor den Mund, oder? Mit was für einem Satz stellen Sie sich da normalerweise vor?
Ich lebe mit Mann und Hund in Köln. Das ist der Satz.
Und was für Reaktionen hören Sie da?
Also das Erste, was jetzt gerade mal sehr spannend ist und auch direkt das Problem aufzeigt, ist, dass es überhaupt zu dieser Frage kommt. Weil, also ich frage jetzt einfach mal so, stellen Sie sich mal eine heterosexuelle Frau vor, die in einem Seminar im Rahmen der Vorstellungsrunde sagt, ich lebe mit meinem Mann und unseren drei Kindern in Frankfurt, die würde doch niemals gefragt werden, welche Reaktionen sie auf diese Vorstellung bei einer Fortbildung erntet. Also damit sind wir schon mitten im Thema.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass manche, die das jetzt gerade gehört haben, diesen ersten Satz von Ihnen, sich gedacht haben, ach ja, typisch schwul, man muss doch nicht immer über die eigene Sexualität reden. Muss man doch.
So, mittlerweile leben wir in einer Zeit, wo das eigentlich so offen nicht mehr geäußert wird. Ich habe auch Kolleginnen und Kollegen, die auch veröffentlichen, die jetzt auch dann Bücher schreiben zu diesem Thema und sagen, na, wir leben eigentlich mit einer Form von neuer Queerfeindlichkeit, nämlich dass das alles unter dem Deckmantel von PC, also Political Correctness, läuft. Insofern ernte ich da keine offenen queerfeindlichen Reaktionen, wenn ich mich so vorstelle, sondern ich sehe dann gelegentlich, dass mein Blick zu Boden geht, andere Leute weichen meinem Blick dann aus. Oft kommt da aber auch einfach gar nichts. Also man schaut in den Raum oder mich auch an und da ist eigentlich keine Reaktion merklicher zu sehen.
Nicht zu sehen. Und Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass es eigentlich ein heterosexueller Irrtum ist, dass Sex und Sexualität kein Thema in deutschen Unternehmen sei, sondern reine Privatsache. Also die heterosexuellen Herrenwitze beim Smalltalk sind ja auch an der Tagesordnung.
Ja, das ist natürlich so. Und was gerne mal ein bisschen durcheinander gebracht wird, und deswegen bin ich da auch immer für Differenzierung und nochmal für eine Erläuterung. Es gibt natürlich den Unterschied zwischen Sexualität und sexueller Orientierung. Und natürlich ist es vielleicht so, dass sexuelle Vorlieben am Arbeitsplatz nichts verloren haben oder da irgendwie vielleicht nicht besprochen werden. Das würde ich jetzt auch so sehen. Aber die sexuelle Orientierung, die ist doch Teil meiner Persönlichkeit, das ist doch Teil meines Lebensentwurfs. Und dies übrigens am Arbeitsplatz bei den Heterosexuellen an der Tagesordnung. Also es wird berichtet vom letzten Wochenende, vom letzten Urlaub. Also da fragt sich doch auch niemand, ist es jetzt okay, dass ich darüber rede? Und eigentlich outen sich die Heterosexuellen tagesaktuell. Es wird noch nicht zum Thema.
Und wie läuft das zu der Zeit, als Sie selber sich noch nicht geoutet haben auf Arbeit? Wie redet man dann, wenn man vom letzten Wochenende berichtet?
Ja, ich habe auch viele Jahre rumgedruckst. Man muss nicht unbedingt lügen. Also ich habe auch lange Zeit es einfach verheimlicht, dass ich mit einem Mann zusammenlebe, habe es einfach nicht erzählt. Und immer wenn die Fragen dann kamen, wie war dein Wochenende, habe ich eben von meiner besseren Hälfte gesprochen zum Beispiel. Das ist aber natürlich auf Dauer wahnsinnig anstrengend. Also Dinge eben
und ein bisschen
zu verbergen,
kauzig, ne?
Nicht mitzuteilen. Ja, total, weil wir kommen ja nicht richtig raus aus der Deckung. Also die Leute fragen sich die ganze Zeit, meine Güte, wie lebten wir? Warum redet der immer so verklausuliert? Und kauzig trifft es ganz gut.
Trotzdem, das Wort habe ich auch aus Ihrem Buch geklaut, Sie nennen das selber kauzig. Trotzdem lebt ja ein ordentlicher Teil der queeren Menschen genauso. Sie zitieren eine DIW-Umfrage aus dem Jahr 2020. Ein Drittel aller queeren Menschen sind demnach im Job ungeoutet oder Leben verdeckt. Und dafür gibt es ja auch gute Gründe. In Ihrem Buch schildern Sie viele Geschichten von Männern, mit denen Sie sich unterhalten haben, die Sie interviewt haben, die nicht sehr schöne Dinge erlebt haben. Trotzdem halten Sie es bei all diesen realen Risiken doch für sinnvoll und auch für die Karriere gut, sich offen und ehrlich und eigentlich auch früh zu outen. Warum?
Es ist so, wenn man das nicht macht, dann geht es weniger darum, dass man da möglicherweise angreifbar wird, weil da irgendjemand vielleicht doch irgendwas über sie weiß, was man offiziell nicht weiß. Sondern es geht für mich mehr darum, dass man dauernd was verbirgt, dass man dauernd was versteckt. Und das bindet natürlich einfach Energie. Wenn ich dauernd überlege, wem habe ich eigentlich wann, was, wo, in welcher Form erzählt oder auch nicht, dann ist das wahnsinnig anstrengend. Und ich sage ganz bewusst und ganz klar, wer als halber Mensch zur Arbeit geht, erbringt auch keine ganze Leistung. Wenn ich mich dauernd frage, komme ich jetzt vielleicht irgendwie hier zu schwul rüber, will ich das eigentlich nicht? Ich habe wie die ganze Zeit so einen inneren Zensor an Bord, dann ist das wahnsinnig anstrengend. Dann kann ich nicht ganz in meine Leistung kommen und mich nicht ganz zeigen mit meinem ganzen Ich, wie ich wirklich bin.
Das heißt ja, eine offene Unternehmenskultur wäre nicht nur für die queeren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut, sondern auch für die Firmen, weil die Leute mehr Leistung bringen.
Ja, auch da gibt's ja imposante Zahlen aus Studien dazu, die eben ganz klar sagen, es werden bessere Entscheidungen getroffen in divers aufgestellten Teams. Es werden kreative Potenziale ausgeschöpft. Also ganz betriebswirtschaftlich gesprochen, die Leistung, die Performance ist einfach eine bessere, wenn es eben einfach eine inklusive, diverse Unternehmenskultur gibt.
Das sind Zahlen, die Sie da zitieren. Es gibt Untersuchungen dazu. Das heißt, das rechnet sich. Und es gibt deswegen auch Unternehmen, die das längst begriffen haben. Auf die kommen wir auch noch. Aber bleiben wir noch bei dem Fall, dass es dann eben vielleicht doch zu Problemen führt, dass es doch Diskriminierung geht, vielleicht handfeste Benachteiligung. Was raten Sie da schwulen Mitarbeitern? Wie können die sich da verhalten?
Es gibt einen ganz großen Unterschied, ob ich zum Opfer gemacht werde und sowas erlebe und ob ich dann ein Opfer bleibe. Das betone ich immer wieder ganz deutlich. Nicht ein Opfer zu bleiben, habe ich selbst in der Hand. Und es geht darum, dann aufzustehen, sich zu äußern, sich abzugrenzen, eine Grenze aufzuzeigen und zu sagen, meine Liebe, mein Lieber, stopp, du hast ja eine Grenze überschritten und das werde ich künftig nicht erneut tolerieren. Sollte sich das dann wiederholen, dann finde ich es ganz wichtig, auch Vorgesetzte einzubeziehen, einfach das anzusprechen, das zum Thema zu machen. Im Zweifel, es kommt allerdings seltener vor, als man dann denkt, wenn man sich vorher mal klar abgegrenzt hat, eben auch mal, ich sag mal, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes anzurufen und sich mal zu erkundigen, welche Möglichkeiten formaljuristischer Art es gibt, weil wir haben auch entsprechende Gesetze.
Sie sagen, die Führungskräfte mit ins Boot nehmen. Was für Forderungen stellen Sie an Führungskräfte? Also Sie schreiben ja an einer Stelle ganz klar auch, Sie wollen keine Sonderbehandlung, sondern schlicht Gleichbehandlung. Also was bedeutet das? Wie müssen sich Führungskräfte verhalten?
Ich finde es wichtig, dass Führungskräfte klar machen, dass in ihrem Team, was sie da haben, wirklich alle willkommen sind. Und ich finde es wichtig, nicht nur zu sagen, es sind alle willkommen, sondern wer ist denn alle? Wer soll das denn sein? Also einfach diese Personengruppen auch beim Namen zu nennen. Menschen mit Behinderung oder Menschen, die der LGBTIQ-Community zugehörig sind. Das auszusprechen, das anzusprechen und wirklich als Führungskraft auch zu sehen, wenn da irgendeine Form von Mobbing oder Diskriminierung passieren, die Stimme zu erheben und zu sagen, stopp, das toleriere ich nicht bei mir im Team, das gibt es hier nicht.
Sie haben auch einige schwule Top-Manager und queere CEOs interviewt. Die große Gemeinsamkeit bei denen ist ja, die treten anonym in Erscheinung in ihrem Buch. Warum outen die sich denn nicht? Ein Vorstandschef kann doch keiner wegmobben, oder doch?
Ja, das habe ich auch gedacht. Und das ist de facto wird es auch einfach so sein. Das sind ja millionenschwere Topmanager, mehrere Wohnsitze, schicke Autos. Also einfach die finanzielle Absicherung ist da durch. Und dennoch regiert die Angst im Kopf, nicht ernst genommen zu werden, nicht mehr dazu zu gehören. Das ist das Problem. Das Problem ist einfach eine Angst. Die ist einfach da, ganz real in den Köpfen der Menschen.
Das ist ja auch eine doppelte Verantwortung, die queere Führungskräfte haben, oder? Weil sie mit ihrem Outing Mut machen könnten und Vorbild sein könnten und weil sie aber gleichzeitig, wenn sie sich nicht outen, eigentlich die bestehenden Verhältnisse zementieren.
Da gibt es ja auch, ich sag mal, bekannte Beispiele, auch in der deutschen Wirtschaft dazu. Ein Thomas Sattelberger, der als Vorstand auch sehr erfolgreich war und sich eben auch zu Zeiten seiner Karriere nicht geoutet hat. Und das ist genau das gleiche Thema, wo ich mich auch frage, was hättest du bewirken können, hättest du dich getraut, hättest du dich geoutet, für so viele andere Menschen einfach eine bahnbrechende Veränderung zu bewirken, auch in dem Unternehmen und generell in Bezug auf die deutsche Wirtschaft, wenn das sozusagen präsent und sichtbar gewesen wäre zu der Zeit.
Viele Firmen, gerade in den letzten Wochen, im Pride-Monat haben wir das wieder gesehen, schreiben sich groß Vielfalt auf die Fahnen. Da leuchten dann die Firmenlogos in Regenbogenfarben. Da warnen sie vor Pinkwashing, also reiner PR. Sie stellen aber auch Leuchttürme vor, also Firmen, in denen es besser läuft. Und da sind ein paar der ganz großen deutschen Unternehmen dabei, SAP, Siemens, die Otto-Gruppe. Was machen die besser als andere?
Es gibt einfach in diesen Unternehmen ein ganz klares Commitment auch des Top-Managements. Ohne das geht es übrigens definitiv nicht. Also ich kenne auch andere Unternehmen, wo sich dann Diversity-Beauftragte abrackern, aber ohne dass wirklich mal die Top-Führungskräfte da auch ein entsprechendes Statement zugegeben hätten und das auch übrigens dauerhafterweise tun. In diesen Unternehmen werden wirklich Ressourcen bereitgestellt, also einfach Zeit und Geld, Räume, in denen Aktivitäten wie zum Beispiel Vielfaltsnetzwerke stattfinden können, wo es einfach einen geschützten Raum zu Austausch gibt, zur gemeinsamen Entwicklung während der Arbeitszeit. Also das ist übrigens auch keine Freizeitbeschäftigung, sondern sollte eben auch im Rahmen der täglichen Arbeitszeit passieren dürfen. Es reicht also nicht aus, einfach nur zu sagen, ja, mach dazu mal was Schönes oder irgendwie eine Regenbogenfahnenflagge zu hissen, sondern eben einfach ganz konkret im Sinne von einem Projekt zu sagen, das ist wichtig, Diversity and Inclusion und übrigens auch mit Inklusion zu beginnen. Ganz viele Menschen in Unternehmen vermissen das, dass es wirkliche Bemühungen gibt für Inklusion, die übrigens nicht unbedingt bei queeren Themen anfängt, sondern schon bei ganz vielen anderen Themen. Also wie gehen wir mit Menschen mit Behinderung um? Das Thema Frauen in Unternehmen, Frauen und Karriere, das ist so ein vielschichtiges Gebäude. Und das ist ganz, ganz wesentlich und wichtig, dass es eben in der Ganzheit betrachtet wird und eben nicht wir rekrutieren jetzt einfach mal diversere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern wir fangen mal intern an, indem wir über Inklusion sprechen.
Herr Herzberg, eine letzte Frage habe ich noch. Das ganze Buch, hatte ich den Eindruck, richtet sich ja eigentlich an Menschen, die sich outen wollen oder sich bislang nicht so richtig trauen. Die letzten Seiten Ihres Buches, die widmen Sie dann aber den Straight Allies, also den verbündeten Heteros, wenn ich das mal so flapsig übersetze. Ohne die geht's also doch nicht, ja?
Nein, wir sind aufeinander angewiesen, wie an ganz vielen Stellen im Leben. Und deswegen setze ich mich ja auch genauso als schwuler Mann dafür ein. Wenn ich irgendwelche doofen Sprüche höre, das ist mir jetzt vor einigen Wochen wieder passiert, da hat sich irgendjemand im Rahmen eines Calls geäußert und sagte dann, Weltfrauentag, das braucht ja auch kein Mensch. Das war ein heterosexueller Mann. Und da habe ich dann auch eine Grenze gesetzt und gesagt, du, das finde ich jetzt gerade erstaunlich, weil das ist immer noch ein ganz wichtiges Thema. Also ich engagiere mich zum Beispiel auch für Frauen. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig füreinander engagieren und unterstützen.
Das sagt Matthias Herzberg. Er hat das Buch geschrieben, Andersrum in die Chefetage, Queer Karriere machen in der Männerwirtschaft. Das Buch kostet 16,99 Euro und ist bei Lübbe erschienen. Danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke auch.
Wie wollen wir arbeiten? Das war das Thema heute in der Lesart, unserem Sachbuchmagazin. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.